Darf ich vorstellen, Dominik Gehlke? Nein, ist er natürlich nicht, auch wenn das jetzt hier vorne steht. Wir sind eher der zweite Teil DNA Marienhöhe. Vielleicht fragt ihr euch, was meint dieser Titel DNA Marienhöhe? Oder vielleicht habt ihr schon mal diesen Ausdruck, diese Chiffre, diesen Arbeitstitel gehört. Wir wollen euch ein bisschen etwas darüber erzählen, wollen euch hineinnehmen, was uns in den letzten Wochen, Monaten bewegt hat. Und vor allem, wie wir eine alte Tradition entdeckt haben, eine Tradition, die ihr wahrscheinlich, vielleicht die Älteren unter euch noch kennen und die Jüngeren unter euch wahrscheinlich garantiert nicht mehr kennen. Dazu wird uns der Sigmar gleich etwas erzählen, aber bevor Sigmar uns hineinnimmt in diese alte Tradition, Christian als auch Mitglied dieses DNA Marienhöhekreis, er wird uns kurz erzählen, was es damit auf sich hat, wie sich dieser Kreis gefunden hat und was die Geschichte dahinter ist.
Genau, erstmal vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch, obwohl es ja doch etwas warm ist, hinbewegt habt. DNA Marienhöhe hat vor 9 Monaten begonnen, vielleicht auch vor 12 Monaten, in dem der Marcio Gonsalves auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wollen wir uns einfach austauschen, wir haben keine Agenda gehabt. Das war für mich eine kleine Herausforderung, weil ich eigentlich immer gerne weiß, wo es lang geht. Schlussendlich würde ich auch gar nicht so groß ins Detail gehen wollen, weil der Marcio bei der Gemeindevollversammlung da nochmal mehr drauf eingeht. Deswegen auch die Motivation ausgesprochen, zur Gemeindevollversammlung zu kommen. Das ist ähnlich, wenn wir ja Bundestag wählen, die Möglichkeit, unser System mitzugestalten. Und das wäre auch eine gute Möglichkeit, die Gemeinde mitzugestalten. Was ist DNA Marienhöhe? DNA Marienhöhe ist jeder Einzelne, der hier sitzt. Das ist beispielsweise eine Karl und Elisabeth Strassner, das ist ein Udo und eine Valerie. Und das sind alle Menschen, die hier sind. Ganz vereinfacht gesagt, es geht darum, was ist die individuelle Berufung? Ist es eine allgemeine oder spezielle Berufung, die einen treffen kann? Und dann geht es in der Perspektive auch darum, was die Berufung der Gemeinde ist, aus Gottes Sicht. Und um das auch schon ganz klar herauszustellen, das ist ein offener Prozess, es ist nichts vordefiniert, wir möchten uns einfach von Gott führen lassen.
Genau, und was ich jetzt so kurz in der Nussschale, was du kurz beschrieben hast, ist aber etwas, was die Gemeinde schon, wie ich es kurz angeteasert hatte, schon seit Jahren, beziehungsweise eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder auf dem Herzen trägt. Etwas, die Fragestellung, wer sind wir als Gemeinde? Was ist Gottes, wo schlägt Gottes Herz und wie ist unsere Berufung als Gemeinde? Und da darf ich jetzt den Sigmar auf die Bühne bitten, der einen kurzen Abriss in die Geschichte der Marienhöhe geben wird, der auch ein Schriftstück mitgebracht haben als Zeugnis. Was geschrieben ist, ist immer ein Zeuge. Nimm uns doch bitte mit rein, Sigmar, was es damit auf sich hat.
Mache ich gerne. Besten Dank für die Möglichkeit, dass ich etwas aus der Geschichte plaudern kann. Es wurde ein über 80-Jähriger gesucht, der etwas aus der Geschichte der Marienhöhe erzählen kann. Und da fiel einfach das Los auf mich. Aber ich bin dankbar, dass ich etwas aus der Geschichte erzählen darf. In dem Brief, der verteilt wurde Ende Mai, über die Zusammenfassung der Gemeinderatssitzungen war in dem ersten Abschnitt drin, dass der Gemeinderat sich mit der Frage der Zielsetzung der Vision beschäftigt und aber in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe DNA Marienhöhe, die Marcio Gonsalves leitet. Da er nicht da ist, habe ich die Chance gehabt, hier etwas zu erzählen. Was hat es auf sich? Wir kennen alle sicherlich das Wort von einem Kaiser Lothar I., der ungefähr um 800 nach Christus lebte. Und von ihm stammt das Wort, die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen. Und ich möchte dieses Wort vielleicht etwas abändern. Und zwar in dieser Art, dass ich auch sage, die Zeiten ändern sich. Und die Gesellschaft um uns herum ändert sich auch und wir auch. Wenn sich alles ändert, wenn alles im Fluss ist, dann muss man auch gewisse Parameter neu bewerten. Und so ist es auch sinnvoll, dann die Frage nach Zielsetzung und Vision auch gelegentlich neu zu bewerten. Und das möchte der Gemeinderat zurzeit durchführen, dass er einfach mal schaut, Wie sehen unsere Zielsetzungen aus? Wie sieht unsere Vision aus für die Gemeinde Marienhöhe? Aber der Gemeinderat beginnt ja nicht bei Null in dieser Frage, sondern diese Tätigkeiten wurden schon vor langer Zeit durchgeführt. Ich denke einfach an eine Aktivität, die wir 1992, 1993 hatten, wo also hier auf der Marienhöhe ein kleines Heft herausgegeben wurde über diese Frage Gemeindeprofil. Und da geht es auch darum, was ist die Zielsetzung, was ist die Vision. Und wenn wir durch dieses Heft durchschauen, so sehen wir ungefähr die Parameter, die Ausdrücke Verkündigung, Ausbildung, Integration und Diakonie und Seelsorge. Die gleiche Frage wurde auch dann nochmal diskutiert 2015 als ein zweites Beispiel einfach, wo auch die Frage gestellt wurde, was ist unsere Zielsetzung? Und wenn wir uns diese Parameter anschauen, dann stehen vielleicht am Anfang die Stärkung des Glaubens, die Stärkung und die Integration der Jugend und der Kinder der Jugend und der CPA. Da steht auch drin die Stärkung der Gemeinschaft bezüglich Einheit und auch natürlich Diakonie und Seelsorge und die Wirkung nach außen. Aber egal, welche Parameter wir wählen als große Parameter für die Überschrift, so glaube ich, entstehen immer drei Ebenen für die Zielsetzung, für die Vision. Und das ist vielleicht die oberste Ebene, ist diese Frage nach der Stärkung des Glaubens. Die zweite Frage ist die Stärkung der Gemeinschaft, die Einheit, Diakonie, Seelsorge. Und die dritte Ebene ist die Wirkung nach außen. Wie präsentieren wir uns nach außen? Wie verkündigen wir dieses Evangelium? Und ich glaube, dass wir vielleicht bei zwei Ebenen relativ viel erreichen können durch organisatorische Maßnahmen. Aber ich glaube, gerade diese Ebene der Verkündigung nach außen bedarf der geistlichen Gaben Gottes, die er uns gegeben hat. Ich glaube, ohne diese geistlichen Gaben sind wir nicht in der Lage, wirkungsvoll das Evangelium nach außen zu verbreiten. Und ich glaube, hier kommt diese Kooperation zwischen Gemeinderat und DNA Marienhöhe ins Spiel, weil gerade DNA Marienhöhe sich mit der Frage beschäftigt, was sind die geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat und wie können wir auf diesen geistlichen Gaben eine Aufgabe aufbauen, nach außen zu wirken. Und das ist der Hintergrund, weshalb also hier der Gemeinderat und DNA Marienhöhe eng zusammenarbeitet. DNA Marienhöhe möchte die Gemeinde involvieren und ich kann nur von meiner Seite sagen, ich wünsche Gottes reichen Segen für die fruchtbringenden Gespräche zwischen DNA Marienhöhe und der Gemeinde.
Vielen Dank, Sigmar. Du darfst gerne wieder dich setzen. Also ihr habt gehört, die Wiedervereinigung ist nur ein bisschen älter als dieser Arbeitskreis, der eigentlich immer wieder mal aufgeploppt ist und dann sich den unterschiedlichen Fragen Gemeindebelange beziehungsweise was ist unser Gemeindeprofil gestellt hat. Sigmar hat auch den Heiligen Geist angesprochen. Was sind unsere geistlichen, unsere geistliche Berufung? Was sind unsere Gaben, die wir als Individuen, aber als auch als Kollektiv haben? Ist gar nicht so eine leichte Frage. Und es gibt eine Tradition oder eine Sache, mit der ich als Kind immer wieder in Berührung kam, auch als Jugendlicher, nämlich eine Tradition, dass Menschen im Gottesdienst von dem erzählt haben, wie sie ihre Berufung, ihr geistliches Mandat erlebt haben. Und das wollen wir auch heute haben. Das heißt, der Dominik wird nach vorne kommen, er wird einige Leute von euch nach vorne bitten, das ist abgesprochen, also er wird jetzt nicht spontan mit dem Mikro durch die Reihen gehen, und fragen, hey, wie sah das in deinem Leben aus? Wo hat Gott dich gefunden? Und wie sieht der Weg aus? Wie sieht deine Berufung aus? Wie sieht dein Platz hier in der Gemeinde aus? Danke, Dominik.
Gerne. Okay, ich brauche eigentlich nur eins, das gebe ich dann weiter. Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann beginnt denn endlich die Predigt? Wir sind schon mittendrin. Es ist heute eine Predigt mit vielen Sprechern und mit vielen Zeugnissen. Also hört weiter mit gut zu. Gemeinderat, Thema Vision, Berufung, DNA Marienhöhe ist dabei, aber wir wollen euch alle mit dabei haben. Wir wollen als Gemeinde danach suchen, was Gott mit uns vorhat. Und deshalb wollen wir auch uns die Frage stellen, wie ist es eigentlich ganz am Anfang mit der vielleicht ersten Berufung bei uns so gewesen, dass Gott uns zur Nachfolge berufen hat. Und ich werde jetzt, wie schon gesagt, ein paar Leute nach vorne rufen nacheinander und kurz mal ein paar Fragen stellen. Vielleicht können wir mit Regis anfangen. Komm gern zu mir nach vorne. Danke, dass du dich bereit erklärt hast. Genau. Du bist jetzt schon eine Weile mit dabei, du bist auch Pfadfinder, wir sind da Kollegen. Und ich wollte dich aber fragen, wie ist es bei dir? Wie hast du eigentlich das erlebt, dass Gott dich berufen hat, dass er dich zu sich gerufen hat, quasi in die Nachfolge?
Ja, also ich habe ein bisschen darüber überlegt, genau wie es dazu kam. Und es hat an einem verregneten Sonntag angefangen. Ich war auf der Suche nach einer weiterführenden Schule. Und genau da stand auch zur Auswahl, hier auf die Marienhöhe zu gehen. Und dann haben wir die Schule besucht am Infotag und da habe ich von den Pfadfindern gehört. Und dann war das für mich zum schönen Campus auch ein zweiter Grund, dann hier auf die Marienhöhe zu gehen. Und genau, dann hat es noch ein bisschen gebraucht, bis ich zu den Pfadfindern gekommen bin. Die Lehrer konnten mir keine Auskunft geben, wie ich denn zu den Pfadfindern komme. Und dann hat es noch den Weltkindertag gebraucht, wo ich dann Simret kennengelernt habe und er hat uns dann eingeladen zu den Pfadfindern und dann bin ich gekommen und genau und dann habe ich schon ein Jahr später bin ich dann auf meine erste Sommerfreizeit gegangen und da war Mircea mit als Pastor und da haben mich seine Andachten sehr angesprochen und da habe ich dann für mich quasi dann den Glauben erkannt und auch die Bibel, die ich einfach nur als altes Buch kannte, da ist, glaube ich, dann der Funke rübergesprungen und war das dann nicht nur der Glaube von meinen Eltern, sondern dann war es auch wirklich dann was für mich und genau. Und so habe ich dann zum Glauben und gefunden, ja.
Schön, vielen Dank für dein Zeugnis. Mich freut es natürlich besonders, dass du über die Pfadfinder auch da diesen Weg gemacht hast. Aber vielen, vielen Dank.
Danke.
So, jetzt schaue ich, wo sind Salome und Passi? Ihr merkt, wir versuchen so ein bisschen so auch so eine Breite abzudecken. Wir hatten schon die Weisheit des Alters in Form von Sigma uns hier etwas Zeugnis geben. Jetzt haben wir einen Familienvater, jetzt kommen wir noch hier Familien mit Kindern direkt sichtbar auf die Bühne. Genau. Und auch euch will ich die Frage stellen, wie war das eigentlich bei euch? Wie hat Gott euch in die Nachfolge gerufen? Wer will zuerst?
Ja, danke für die Frage. Wir dürfen jetzt heute hier gemeinsam stehen, deswegen versuche ich auch so ein bisschen für uns gemeinsam zu antworten. Wir haben natürlich auch jeder individuelle Wege, wie wir den Weg in die Nachfolge gefunden haben. Aber bei uns ist witzigerweise schon ein bisschen ähnlich auch gewesen. Also wir sind beide in der Adventgemeinde groß geworden, aufgewachsen und haben uns dann beide auch beim Pfadfindern sehr geborgen gefühlt. Vielleicht hätten wir heute auch unser Tuch und Kluft anziehen müssen. Und ich fand es auch als Kind einfach immer was ganz Besonderes, in so einem engen christlichen Kreis irgendwie aufzuwachsen. Man ist in einem sehr geborgenen, geschützten Umfeld, wo man sich ausprobieren kann. Ich fand es immer was ganz Besonderes. Am Ende ist es damit gemündet, dass wir uns beide bei den Pfadfindern kennengelernt haben, dass wir mittlerweile jetzt hier mit zwei Kindern stehen dürfen, dass wir uns entschieden haben, hier in Darmstadt bei der Marienhöhe auch zu wohnen und hier bleiben zu wollen und jetzt auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr diejenigen, die die Erlebnisse auf der Kinderseite sozusagen haben, sondern eben auf der anderen Seite stehen, die Kinder begleiten zu dürfen und denen die Möglichkeiten zu geben, Gott kennenzulernen. Feli, einen Moment. genau, und das finde ich auch was ganz Besonderes, dort die Nachfolge dann entsprechend anzutreten, weil wir haben auch nicht nur christliche Kinder bei den Pfadfindern, sondern auch viele Pfadfinder, die aus einem nicht-christlichen Umfeld stammen. Vielleicht ist es auch teilweise der Schule verdankt hier gewissermaßen. Das macht es natürlich auch ganz besonders, dort mitzuarbeiten. Und ich denke auch, dass man bei den Pfadfindern einfach nochmal ganz andere Erlebnisse außerhalb des Alltags haben kann, die man genau sonst so vielleicht im Alltag nicht hat.
Genau, denn ich denke, dass man sich manchmal im Alltag auch die Möglichkeit gibt, nimmt, irgendwie Gott erleben zu können, weil man sich gar nicht in die Situation begibt, auf seine Hilfe angewiesen zu sein und irgendwie nach Hilfe fragen zu müssen. Und das ist bei den Pfadfindern auch manchmal anders, weil man einfach den Naturgesetzen mit starkem Regen oder Hitze ausgesetzt ist oder sowas Simples wie Wasser auf einer Wanderung braucht. Und da habe ich für mich zumindest immer wieder Gott erlebt in anderen Menschen, die helfen oder auch einmal auf einer Teamatour, wo wir Wasser brauchten und dann am nächsten Tag Schnee lag und wir diesen Schnee schmelzen konnten, um auch wieder zu trinken. Und so gibt der Vater uns täglich und in dem Sinne, heute soll es ja um Berufung geben, denke ich, fühlen wir uns auch berufen, einen Rahmen wiederzugeben, wo Kinder Gott erleben können und natürlich auch bei den eigenen Kindern irgendwie immer wieder probieren zu zeigen, wie groß diese Liebe des Vaters zu seinen Kindern sein muss.
Vielen Dank euch.
Also, das war schon ein schönes Schlusswort, aber vielleicht darf ich dazu eine Sache abschließend noch sagen. Wir sind super froh, nicht nur bei den Pfadfindern, sondern auch auf der Gemeinde Marienhöhe hier zu sein. Und wir sind sehr dankbar für das Kindersabbatschulteam und alle, die sich hier für Kinder, jugendliche Teens und junge Erwachsene einsetzen und ihnen die Möglichkeit geben, ja, ihren Glauben hier so ausleben zu dürfen und sie im Glauben zu begleiten. Danke euch.
Vielen Dank. Genau, ihr habt auch den Bogen schon schön weitergespannt. Es geht ja nicht nur um Pfadfinder heute, Entschuldigung. Jetzt würde ich gerne den Max nach vorne bitten. Aus dem Bereich der Jugend, sage ich mal, so als Botschafter vielleicht für uns auch hier. Schön, dass du da bist, dass du dich bereit erklärt hast, auch uns ein bisschen Zeugnis zu geben. Erzähl uns einfach kurz, wie das bei dir mit Gott war und mit dem zum Glauben kommen und ja, Gott nachfolgen.
Ja, gerne. Also mir wurde auch die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, hier im Rahmen von diesem Projekt einfach mal meine Geschichte, wie ich meinen Weg in den Glauben zu Gott wirklich reingefunden habe, ob ich die mal erzählen kann. Und im ersten Moment habe ich geantwortet, dass meine Geschichte ja eigentlich total unspektakulär ist und dass es wahrscheinlich jetzt nicht so inspirierend ist, weil es vielleicht auch ein bisschen zu leicht sich anhört oft. Man hört oft die Geschichten von vielen Leuten, die 180-Grad-Wendungen im Leben hatten und die wirklich Erlebnisse mit Gott hatten, wo sie gemerkt haben, ich muss umkehren, ich muss oder ich möchte ihm nachfolgen, wo man wirklich quasi so diesen gewissen Wow-Faktor hat und darüber staunt, dass Gott einen Menschen ja zurückgeholt hat in sein Team, würde ich mal sagen. Und bei mir war, wie viele von euch wissen, bin ich hier in der Adventgemeinde aufgewachsen. Meine Eltern haben von Anfang an mir und meiner Schwester den Glauben gut nahegebracht. Ich war jeden Sabbat eigentlich immer hier gewesen, soweit es möglich war. Und ich bin auch immer gerne hier hingegangen. Also bei mir gab es keine großen 180-Grad-Wendungen und keine großen, ja, ich würde mal sagen, einschneidenden Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss hier meinen Weg verändern. Dafür bin ich Gott auch sehr dankbar, dass ich es an der Stelle wahrscheinlich sehr leicht gehabt habe. Genau, und weil gerade eben schon viel über die Pfadfinder gesprochen wurde, ich war auch bei den Pfadfindern früher, aber ich habe meinen Weg eher über Jugendveranstaltungen gefunden, wie zum Beispiel über Jugendfreizeiten von der Vereinigung, von der MRV oder auch über Jugendveranstaltungen von hier unserer gemeindeinternen Jugend. Und für mich, was mich, glaube ich, früher, wo ich ein Kind war, wo ich mir noch nicht so viele Gedanken über den Glauben gemacht habe, was mich motiviert hat, jeden Sabbat wirklich gerne hierher zu gehen und den Sabbat zum Lieblingstag in der Woche für mich zu machen, waren natürlich immer meine Freunde hier gewesen. Ich hatte hier immer tolle Leute, die ich gern getroffen habe. Ich hatte immer ein familiäres Verhältnis hier in der Gemeinde gehabt mit eigentlich fast jedem, was immer dafür gesorgt hat, dass ich gerne hierher gegangen bin. Und ich glaube, dass deswegen die Marienhöhe auch wirklich ein sehr großer Teil davon ist, warum ich heute immer noch hier stehe und warum ich auch mittlerweile wirklich gläubig bin, einfach weil tolle Menschen um mich herum mich mitgenommen haben und ich immer diesen Ort einfach mit einem liebevollen Umgang und mit einer gesegneten Zeit verbunden habe. Wie gesagt, der Sabbat war immer mein Lieblingstag, ich war auf Jugendfreizeiten gewesen, ich war hier immer beim Jugendprogramm, beim Teensprogramm dabei, soweit es möglich war. Und dann irgendwann mit 16, 17 oder sowas habe ich mir angefangen, wirklich Gedanken zu machen, warum ich das eigentlich mache, warum ich immer hierher gehe. Und habe angefangen, wirklich eine Beziehung zu Gott aufzubauen, habe versucht, regelmäßig ins Gespräch mit ihm zu gehen, habe auch versucht, in der Bibel zu studieren, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass ich da immer noch versuche, meinen Weg zu finden, weil ich einfach nicht so gerne lese, aber das kriege ich sicherlich auch noch hin. Deswegen, bei mir ist absolut nicht alles perfekt mit dem Glauben immer, aber ich bin gläubig und ich habe eine gute Beziehung zu Gott für mich gefunden und ich sehe meine Berufung auch darin, einfach hier in der Gemeinde wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme, den Gottesdienst mitzugestalten durch irgendwelche Dinge, die ich hier auf der Bühne vielleicht für euch als Gemeinde machen kann. Genau.
Dankeschön, Max. Es ist wundervoll, wenn Gemeinde auch ein Ort ist, wo einfach Menschen, die aufgewachsen sind mit dem Glauben, das auch zu ihrem eigenen Glauben machen können und das selbst ja, entdecken für sich. Angie, ich würde dich gerne noch nach vorne bitten, als Abschluss für unsere kleine Interviewparty sozusagen. Du bist jetzt nicht mehr ganz Jugend, aber auch noch nicht ganz, ganz in der Ebene der Weisheit angekommen wie Sigmar, aber du bist einfach im Mittelfeld, ja, so mal Fußballmetapher, genau, ne? Wie ist es bei dir? Wie hast du diese Berufung erlebt, dass Gott dich gerufen hat, ihm nachzufolgen?
Ja, also es gibt ja im Leben manchmal sehr prägende Momente und bei mir war das schon ganz, ganz früh. Ich weiß, ich ging mit meinem Papa zum Krankenhaus, um meine Mutter abzuholen. Da war ich 4 Jahre alt und als meine Mutter rauskam, wir waren auf dem Weg zur Bushaltestelle, sagte sie, Angela, weißt du, ich werde sterben, aber du brauchst keine Angst zu haben. Gott wird immer für dich da sein. Und als Vierjährige habe ich das zur Kenntnis genommen. 2 Jahre später ist sie gestorben und es hing dann die Frage im Raum, was passiert mit uns Kindern? Komme ich in ein Heim? Komme ich in eine Pflegefamilie? Werden wir getrennt? Dürfen wir bei Oma oder beim Papa bleiben? Und das war eine sehr schwierige Frage für mich. Ich fühlte mich sehr allein und keiner hat mit uns gesprochen zu der Zeit. Aber Mama hatte ja gesagt, Gott ist immer für mich da. Das soll er mir mal zeigen. Und so habe ich drum gebetet, Gott, wenn du wirklich da bist, schenk mir einen Spatzen. Und wir wohnten in einer Kellerwohnung und hatten einen klitzekleinen Flur mit so kniehohen Schuhschränken. Und dann habe ich die Haustür nur so einen kleinen Spalt aufgelassen, weil ich nur einen kleinen Spatzen haben wollte und keine dicke Taube. Und dann bin ich die Treppe hochgelaufen, kehrt, runtergelaufen, mach die Tür zu und habe den Spatzen gesucht. Ich habe keinen gefunden. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich, nee. Und da dachte ich, da habe ich nicht richtig gesucht. Und tatsächlich, unser kniehohe Schuhschrank, der war durch so ein Holzbrett von der Wand entfernt, hörte ich ein Flattern und ein leises Piepen. Und es war ein kleiner Spatz hinterm Schuhschrank, der versuchte rauszuflattern. Und so habe ich diese kleine Federkugel, die so zerbrechlich war und ganz schön knöchern, entgegen aller meiner Erwartungen, rausgenommen in die Hand und habe ihn wieder fliegen lassen. Und ich wusste, Gott ist da. Das hat mir unglaublich viel Ruhe gegeben und geschenkt. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, mein Leben lief nicht gerade. Und ich bin Gott so von Herzen dankbar, dass er mir viele Fürchterlichkeiten erspart hat. Und wovor er mich alles bewahrt hat, ist ein Geschenk. Und deshalb liegen mir heute ein ganz großer Teil dessen wahr, dass meine Mutter mich zur Gemeinde genommen hat. Und die Gemeinde hat mich durchgetragen. Mit Orangenhaar, mit meinen revolutionären Art und Weise, mit allem Möglichen. Sie haben mich hineingeliebt. Sie haben für mich gebetet. Claudias Mutter hat mich jedes Wochenende mitgenommen, hat den Glauben weitergegeben. Und deshalb liegt mir Kinder so am Herzen. Ich bin kein Pfadfinder, aber Kinder sind mir ein großes Anliegen. Jugendteen sind mir ein Anliegen. Für sie geht mein Herz auf und Gemeinde ist mir ein Anliegen, denn wir sind Teil der Gemeinde. Wir gestalten Gemeinde, ob wir wollen oder nicht. Immer. Und das ist ein so großes Privileg, Teil zu sein von einer Gemeinde, von so einer tollen Gemeinde, wo wir Kinder, Jugendliche und Menschen, die auf der Suche sind, mit Gott zu gehen, ja, begleiten dürfen. Und deshalb bin ich Gott so dankbar, dass er immer bei mir war und immer noch bei mir ist. Und er ist da. Amen.
Danke, Angie. Ich finde es faszinierend, wie schon immer bei euren Zeugnissen, wie ihr zum Glauben kommt, seid, auch so diese Berufung irgendwie auftauchte, wie das weitergeht, was von dem beginnt, dass Gott uns erstmal mit sich selbst bekannt macht, dass wir gar nicht da stehen bleiben können, sondern es weitergeht, was Gott mit uns zusammen vielleicht hier anstellen möchte in der Gemeinde, in dieser Welt. Danke euch.
Wir haben einige Geschichten gehört, eine würde jetzt noch fehlen und eine fehlt in der Tat noch, und das ist die Geschichte von Christian. Wer Christian sieht, der denkt, der gehört hier zum Inventar dazu. Den sehe ich jeden Sabbat, der läuft hier rum, der sitzt in den Lektionskreisen. Vielleicht wissen aber manche noch gar nicht von euch, dass er gar kein Adventist ist. Aber du hast eine bewegte Geschichte auch, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat, auch was dein Weg war, auch dein Weg hierher. Und Christian, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns ein Stück weit mit reinnimmst in deine Geschichte, wie Gott dich gefunden hat, wie Gott in dein Leben gesprochen hat, aber auch, wie Gott dich berufen hat.
Ja, vielen Dank, Fabian. Also grundsätzlich die Ausgangslage ist die, ich komme aus einem nicht-christlichen Kontext. Leistungs- und Wohlstandsoptimierung war da die Priorität Nummer eins, von morgens bis abends. Und mir wurde immer vermittelt, ich bin geliebt und angenommen, wie ich bin. Leider muss man dazu sagen, die Taten sprechen bis heute eine andere Sprache. Ich habe aber immer eine Hoffnung gespürt, die nicht von dieser Welt war. An der Stelle würde ich mich auch mal bei meiner Frau und meinen Schwiegereltern bedanken wollen, dass sie mich versuchen so anzunehmen, wie ich bin. Da würde ich sagen, da habe ich zum ersten Mal das so erlebt. Das finde ich schön. Danke dafür. Meine Reise fängt eigentlich beim Fußball an. Wir haben früher Fußball gespielt, Hallenfußball. Wir waren grundsätzlich immer zu wenige. Ein türkischer Freund von mir hat dann mit mir einen Deal gemacht und gesagt, ich spiele bei euch mit, wenn du mit mir zum Jugendkreis kommst. Ich dachte, das ist ein easy Deal, aber dann habe ich in Limburg bei der Freien Evangelischen Gemeinde gestanden, vom Jugendkreis, Teens Experience Christ, und habe mir gedacht, ach du Scheiße, wo bist du denn hier gelandet? Ich war anfangs fasziniert, aber auch abgestoßen. Abgestoßen, weil der Unterschied von dem, was gepredigt und gelebt würde, nicht hätte größer sein können. Heute würde ich sagen, da bin ich Teil des Problems und Teil der Lösung. Reflexion ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und ja, dann ist da die Reise losgegangen. 6 Jahre später habe ich mich bekehrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich zum Kreuz gekommen bin. Ein Jahr später bin ich rausgerutscht, nachdem ich nach England gegangen bin. Und da würde ich gerne einen Sprung machen ins Jahr 2011. Da wurde ich operiert, war eine Not-OP, habe danach 6 Wochen Zeit gehabt und mir war langweilig. Dann bin ich nach Mainz in eine Gemeinde gegangen über Freunde in eine charismatische Freikirche. Und da hat mich zum ersten Mal Worship, Gebet und Gottesdienst angesprochen. Bin 2 Jahre dahin gefahren, habe mich 2012 dann entschlossen, bei einem Jüngerschaftskurs mitzumachen. Also meine Motivation war alles andere als edel. Die Motivation war, Karriere voranzutreiben und eine schöne Frau zu finden. Also auch wieder eher leistungsorientiert. Und ein markantes Erlebnis war ein Prophetie-Seminar, was wir hatten. Da haben wir über Prophetien gesprochen und ich habe mir gedacht, wow, Menschen kann man aber viel erzählen, mit Psychologie, Kommunikation, bliblablub. Allerdings, als ich dann an die Reihe gekommen bin, habe ich eine Prophetie bekommen über meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, insbesondere, dass ich eine spezielle Berufung habe und dass ich meinen Lebensweg in England fortsetzen wird und auch dort enden wird. Jetzt natürlich mit Angela irgendwann. Und dann habe ich irgendwann den Weg zurück zu Gott gefunden, war alles andere als einfach, eher schmerzhaft. Kann jetzt nicht sagen, dass ich da freudestrahlend durch die Gegend gelaufen bin, ich habe eher Zerbruch erlebt. Ich habe aber auch einen Herrn Jesus Christus kennengelernt, der Menschen zusammensetzt und ihnen hilft und sie nach vorne bringen will. Und hatte dann 2016 ein sehr markantes Erlebnis gehabt. Kam aus England aus dem Urlaub zurück und habe einen sehr großen inneren Schmerz gespürt. Bin zu einem katholischen Bekannten gefahren, der Psychiater ist, habe gesagt, Herr Dr. Bossong, jetzt bestätigen Sie mir doch bitte, dass ich mindestens in die geschlossene Anstalt muss und dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich war bis dahin bei x Ärzten gewesen. Alle haben gesagt, sie könnten nicht gesünder sein, aber den Schmerz habe ich trotzdem gefühlt. Und er hat dann gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, das, was Gott Ihnen da gibt gerade, ist ein großes Geschenk. Sie erleben tatsächlich Gottesferne. Und Gott will mit ihnen ins Gespräch kommen und ich kann mich nur den Worten ihres Seelsorgers anschließen. Beten Sie und fragen Sie Gott, was Gott von Ihnen will. Ich habe mir dann noch 6 Wochen Zeit gelassen, weil ich mich davor ein bisschen gedrückt habe. Aber irgendwann ist ja der Schmerz und das Leid so groß, dann habe ich das doch mal auf die Reihe gekriegt. Und seitdem kann ich sagen, habe ich eine komplett neue Verbindung zu Gott. Ich habe auch gemerkt, wie Gott den Weg begradigt und korrigiert hat, wo Gott Türen zugemacht hat, wo ich durchgehen wollte. Und dass für mich ein bestimmter Weg vorgesehen ist, auf dem ich laufen kann. Sich dem dann unterzuordnen und darauf zu vertrauen, das muss ich tagtäglich lernen. Und das ist der Aspekt.
Du hast uns jetzt gerade reingenommen in deine persönliche Geschichte und hast auch über den Lebensschmerz, den hast du beschrieben und hast uns da das Fenster zu deinem Herzen aufgemacht. Danke für diesen heiligen Moment, aber eine Frage habe ich doch. Du hast erzählt, du warst in der FEG, du hast warst in der charismatischen Gemeinde, du hattest dein katholisches Gegenüber, jetzt stehst du aber hier in der Adventgemeinde. Warum? Also das wäre noch eine Frage vielleicht, die zu klären sei.
Ja, Fabian, die Frage hat mir der Marcio letztes Jahr im September auch gestellt, wie bin ich denn eigentlich in der Adventgemeinde gelandet? Da wäre jetzt natürlich die sehr einfache Antwort, Angela und ich haben geheiratet, aber da gehört natürlich trotzdem eine Entscheidung dazu, hier hinzugehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang war die Gemeinde für mich sehr fremd, auch alles komplett anders, als wie ich es kannte. Aber das ist halt so, da hat mir Gott auch beigebracht, dass man auch mal Menschen und andere Gemeindeformen akzeptieren kann und dass das trotzdem Teil des Plans ist. 2024 habe ich tatsächlich an dem Punkt gestanden, hier rauszugehen, weil da waren ein paar unschöne Sachen, wo einem auch der eigene Glaube abgesprochen wurde. Aber dann gab es eine Situation, wo ich für mich persönlich gemerkt habe, und das möchte ich auch an der Stelle ganz klar sagen, das ist persönliches Erleben und keine General Condition, die man daraus ableiten kann. Da hatte der Marcio seinen Bruder André vorgestellt und da habe ich zu Angela gesagt, wir können nicht gehen, weil ich habe das Gefühl, dass Gott gerade eine Tür aufmacht, dass Gott was mit der Gemeinde vorhat und deswegen möchte ich sehen, was da passiert. Und um jetzt langsam zum Abschluss zu kommen, ich habe mich auch immer wieder mit dem Thema Berufung beschäftigt. Und der André und ich hatten uns öfters mal getroffen und hatte mir 3 Fragen gestellt, die sehr inspirierend waren. Die erste Frage, ist vielleicht die Adventgemeinde Teil der Berufung? Ist sie ein Teil des Weges? Oder ohne, dass das despektierlich klingt, einfach nur eine Erfahrung? Deswegen konnte ich mich dann auch zu Projekt DNA Marienhöhe committen, auch wenn ich 80.000 Ausrede gehabt hätte, das nicht zu tun. Und jetzt sind wir hier und für mich wäre quasi das Herzensanliegen, dass wir auf individueller Ebene, aber auch als Gemeinde herausfinden, was hat Gott eigentlich mit uns vor? Da habe ich auch persönlich keine Antwort drauf, das ist auch für mich eine Herausforderung, weil ich habe am liebsten alle Antworten schon im Vorfeld. Und wenn ich noch mit einer Sache schließen darf, Kirche ist für mich der Ort, wo der Himmel die Erde berührt, wo wir als Menschen die Chance haben, uns mit unserem Erlösern Jesus Christus zu treffen, wo all das, was in uns drin ist, durch den Zerbruch nach oben kommen kann und wo uns Jesus heilen möchte. Kirche ist aber auch der Ort, wo andere Menschen die Chance haben sollten, Jesus kennenzulernen. Und Jesus ist für alle gekommen. Danke für die Zeit.
Dankeschön, Christian. Ja. Wir haben von ganz unterschiedlichen Geschichten jetzt gerade gehört. Und Max hat es vorher so schön formuliert, naja, ich hatte nicht die 180-Grad-Wende, das wäre so die große Geschichte gewesen. Bei mir war das eher so im Kleinen, im Stillen. Manche sprechen über ihren Lebenszerbruch, über ihren Schmerz im Leben, wo sie dann irgendwo Hoffnung suchen, wo sie nicht wissen, wo sie die Hoffnung finden können. Manche sprechen davon, wie es eben ist, in der Naturgewalt ausgesetzt zu sein und eben in dieser Naturgewalt Gott zu begegnen. Und andere sprechen darüber, wie ein Spatz, der vom Himmel fällt, nicht vom Vater ungesehen bleibt, sondern auch weiß, wo er hinfällt, nämlich in der Schublade, hinter die Schublade. Gott wusste es, wo er ihn hin hat fallen lassen. Was vereint diese Geschichten? Ich glaube, dass diese Geschichten eins vereint, nämlich genau das, was der André vorher in seiner Kindergeschichte erzählt hat. Der Wind weht, wo er will. Ich war bis vor Freitag, also bis vor gestern, auf einer Klassenfahrt, das war eine Segelfreizeit und da haben die Schüler, die Schülerinnen und ich durften auch den Segelschein gemacht und ich habe eine Sache gelernt. Es geht einfach nur darum, das Segel richtig zu stellen. Es geht nur darum, das Segel in den Wind zu stellen. Es ist egal, ob der Wind herausfordernd stark ist. Es ist egal, ob der Wind ganz, ganz schwach ist. Wenn du dein Segel beherrschst, wenn du ein Gefühl dafür hast, dann wirst du Fahrt aufnehmen. Und das war so eigentlich gerade diese Geschichten. Egal, wie der Wind geweht hat, egal, wie der Geist geweht hat, es geht darum, das Segel richtig zu stellen. Das ist manchmal herausfordernd. Und wenn ich so, oder als ich jetzt gerade so hier im Publikum bei euch saß und zugehört habe, jetzt öffne ich mein Herz, dann geht es mir ein bisschen, ich fühle mich immer so ein bisschen erleichtert. Wisst ihr warum? Weil es sich alles so nach Happy End anhört. Das hört sich alles so an, ja, jetzt ist es ja gut, jetzt ist es ja gut. Vorher war die offene Frage, jetzt ist es gut. Vorher war die Herausforderung, jetzt ist es gut. Und ich fühle mich immer so erleichtert. Die Realität ist aber, dass das Leben meist nicht angekommen ist, sondern dass das Leben und auch das Leben eines Persönlichen, jedes Persönlichen, aber auch einer Gemeinde eher dieses Unterwegs ist, eher so diese Herausforderung ist, eher in herausfordernden Momenten zu leben, zu glauben, festzuhalten an Gott. Und was das für uns als Gemeinde auch bedeutet, das Segel richtig zu stellen, vielleicht auch in der ein oder anderen Herausforderung zu leben, darüber werden wir heute in der Gemeindevollversammlung sprechen, zu der ich euch alle ganz herzlich einlade. Das wird eine Herausforderung sein, bei diesen Temperaturen hier drinnen zu sitzen. Aber ich weiß, dass ihr Herausforderungen gewöhnt seid und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und André wird uns jetzt noch einen kurzen Impuls geben. Dankeschön.
Heute durften wir Predigt anders erfahren. Normalerweise sind wir daran gewöhnt, dass jemand eine Predigt hält mit Text, mit Beispielen, mit einem Appell am Ende. Aber die Bibel ist eigentlich eine Zusammenfassung von Geschichten, von Erfahrungen, von Leben, von gelebten Herausforderungen, die uns heute helfen sollen, gewisse Dinge zu vermeiden und andere Dinge zu tun. Und ich möchte wirklich damit abschließen, mit einem kurzen Text. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Ich werde es nochmal wiederholen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Ich muss zugeben, dass auch meine Erfahrung als Christ und als Adventist nicht immer die einfachste war. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter und einige von euch haben, ähnlich wie ich, sind in Gemeinden aufgewachsen, wo vielleicht das Gefühl der Heilsgewissheit nicht stark war. Ich erinnere mich noch bis heute an unsere kleine Gemeinde Winsen an der Luhe. Unser Pastor, mein Pastor, damals Wilhelm Pape, hat gepredigt und hat eine Frage gestellt am Anfang der Predigt. Er hat gefragt, ja, wer hier hat die Gewissheit, dass er oder sie in den Himmel kommt? Und einige ältere Personen haben die Hand gehoben und ich war empört. Übrigens, Empörung bringt nichts. Ich war empört, dass sie so stolz und arrogant waren, zu sagen, dass sie in den Himmel kommen würden. Denn ich war es gewohnt, vielleicht aus unserer Tradition, dass man nie wirklich sicher sein kann, denn das würde zu Hochmut führen und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist so das Traditionelle, so wie ich aufgewachsen bin. Und ich war empört, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht, ich habe nur ein paar Tage zu leben, dann können sie das sagen. Aber ich als junger Mensch, damals gerade 13 oder 14, dachte, unmöglich. Später wurde der folgende Text mein Lieblingstext. Nachdem ich Jesus für mich gefunden habe und in ihm alles gesehen habe, was ich brauche, alles. Ich muss nicht performen, damit er mich annimmt. Es war Römer 8, Vers 16. Und der steht da. Aber da ist der Bindevers mit drin. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Aber manchmal leben wir, als ob wir in einer Knechtschaft wären. Falsche Knechtschaften. Knechtschaften oder Sklaverei oder wie auch immer wir das ausdrücken möchten, wo wir uns Sachen auferlegen oder auferlegt bekommen, die nicht zu Gott gehören, die nicht eine Voraussetzung für ihn sind, die wir von anderen bekommen oder von uns selbst. Maßstäbe, die Gott selber für uns nicht hat. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen. Und wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Und bis heute ist von allen Ausdrücken für Gott, die wir in der Bibel haben, mein Lieblingsausdruck, lieber Vater, aber. Denn ich bin sein Kind. Du bist sein Kind. Und jetzt kommt Vers 16. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Obwohl ich es nicht verstehen kann und bis heute keinen guten Grund dafür habe, warum Gott mich annehmen würde, weiß ich, dass ich sein Kind bin. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein, dein, unser Vater. Aber die grundlegende Eigenschaft eines Kindes Gottes ist nicht, dass wir performen. Die grundlegende Eigenschaft des Kindes Gottes ist, dass der Geist Gottes uns leitet. Vers 14. Alle, die vom Geist Gottes sich leiten lassen, sind Gottes Kinder. Die Frage ist, lassen wir uns vom Geist Gottes leiten? Denn er kann nicht kontrolliert werden, genauso wie der Wind. Es gab ja das Gespräch, wir werden im zweiten Halbjahr darüber ein bisschen reden, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wo ein alter, weiser, sehr informierter und schlauer Mann sich mit einem jungen Mann unterhält, der eigentlich ihm alle Ehre geben sollte, wo es aber andersrum war. Und dieser junge Mann fordert ihn heraus und sagt, ja, du musst neu geboren werden. Und er sagt, der Wind weht, wohin er will, aber ich werde dich dort, aber du musst neu geboren werden, aus Wasser und aus Geist. Diese Frage möchte ich mir immer wieder selber stellen. Begleitet mich der Geist, als ob ich ihm zeige, wo lang es geht, oder führt mich der Geist? Wir werden jetzt ein Lied hören, einen Liedbeitrag, um unseren Gottesdienst abzuschließen. Aber ich möchte euch mit dieser Frage lassen, vielleicht sogar in unsere Gemeindevollversammlung mit einladen. Auf jeden Fall führt uns der Geist Gottes. Oder entscheide ich allein für mich selbst? Oder denke ich gar nicht darüber nach? Heute durften wir Zeugnis hören von so vielen Menschen. Und hoffentlich haben wir uns auch an unser Glaubensweg erinnern dürfen. Und wie Sigmar auch schon gesagt hat, vielleicht ist es auch wieder an der Zeit, diese Frage gemeinsam zu stellen. Wohin führt uns der Geist Gottes? Möge Gott uns in dieser Hinsicht seine Weisheit geben und uns zeigen, wie wir den Segel setzen sollen, damit wir den Heiligen Geist als unseren Leiter haben. Amen.
Changing paths, where no one plays familiar roles, but in this. Please search me now and know my heart. Then show me how to do my part. To walk the way you have me go, and if I stray, Lord, I still you know. I can ride the morning winds, and you are there. I can sail the widest seas, and you are there. You are there. I can find the darkest, darkest night, and you are there. Oh Lord, I can never, I can never.
Vater, lieber Vater, du hast uns deinen Geist geschenkt, der uns immer wieder zu dir ruft. Durch diesen Geist, der uns zu dir führt, der uns in unserem Lebensweg führt, der uns hierher gebracht hat, durch diesen Geist und auf diesen Geist möchten wir vertrauen, dass du uns weiterhin in diesem Lebensweg in deinem Sinne, in die Richtung, die du möchtest, ja, begleitest und leitest. Manchmal sind wir widerspenstig und manchmal möchten wir gar nicht. Aber du rufst uns dennoch, du hast Gnade und Barmherzigkeit und du liebst uns so sehr, dass du weiterhin uns nachgehst, damit wir dir nachfolgen. Hilf uns, das persönlich zu tun, unseren Weg mit dir zu finden. Hilf uns, das auch als dein Volk, als deine Familie zu tun, damit wir sehen, was dein Wille ist für uns. Ja, manchmal ist der Friede, den wir bekommen, nicht unbedingt in den gemütlichsten Umständen. Dennoch wissen wir, dass du bei uns bist und dass du uns begleitest. Wir danken dir dafür und bitten um deinen Segen, damit wir ihn weitergeben dürfen. Amen.